Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Unsere Haut, unsere Muskeln, unsere Energie. All das hängt viel stärker zusammen, als wir oft denken. Gerade Protein spielt dabei eine zentrale Rolle. Es ist ein echter Grundbaustein unseres Körpers und wichtig für Regeneration, Kraft und gesundes Altern. Deshalb sind feste Routinen für mich so wichtig geworden. Und das Biogena Aesthetics Kollagenpulver gehört mittlerweile ganz selbstverständlich zu meiner Morgenroutine, denn Kollagen ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil unserer Haut, sondern auch ein Protein, das unser Körper täglich unterstützt. Für Haut, Haare, Nägel und Regeneration. Ich mag besonders, dass es sich unkompliziert in den Alltag integrieren lässt und dabei ohne Süßungsmittel auskommt. Wenn ihr selbst ausprobieren möchtet, mit dem Code HAUT20 bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Biogena Ästhetik-Sortiment, aber nur für kurze Zeit. Alle Infos findet ihr auf biogena.com.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, wir machen es kurz und schmerzlos. Heute geht es um 30 Fragen, Aminosäuren und Proteine. Peptide auch, aber Aminosäuren und Proteine. Die Idee dazu ist gekommen, weil wir in der Masterclass über Proteine gesprochen haben und da waren dann auch so Fragen dabei, selbst von kompetenten Leuten, die ein bisschen darauf schließen lassen, dass man nicht überschätzen sollte, was Leute über Proteine, Aminosäuren, Peptide und solche Dinge wissen und nicht wissen. Ich glaube, wir sollten jetzt einmal so ein bisschen einmal das, in Österreich sagt man das Reindl ausschmieren. Was heißt Reindl auf Deutsch? Das ist Topf, den Topf. Also wir fahren einmal durch den Aminosäuren-Topf durch.
Genau, also Backform wäre es, glaube ich, jetzt bei mir gewesen. Also
ja.
Weil wir haben die Reine, die zwar meistens nicht rein ist, sondern so ein bisschen verbacken, aber ja. Genau. Gehen wir rein.
Ist das schön. Ja, so. Also grundsätzlich einmal, was ist ein Protein überhaupt und was ist Protein, was ist Aminosäure? Bitte das in den kürzesten möglichen, klarsten und unmissverständlichsten möglichen Worten.
Also Proteine sind grundsätzlich mal Eiweiße, beziehungsweise Proteine ist quasi eine Verbindung aus Aminosäuren und diese Verbindung aus Aminosäuren ist im Endeffekt die Struktur, aus der das Leben entsteht.
Gut. Ist das alles, was wir wissen müssen? Oder? Also
nein,
es kommen ja noch 29 Fragen, deswegen müssen wir jetzt nicht mit der ersten
Wir können noch ein bisschen kleindrucken. Ein Protein ist im Endeffekt eine Kette aus Aminosäuren, die, wenn wir es uns plastisch vorstellen, dreidimensional gefaltet sind. Das Thema Proteinfaltung kommt bestimmt noch, sagen wir nachher was dazu.
Ja.
Und letzten Endes ist es tatsächlich so, dass die Form so ein bisschen die Funktion bestimmt. Also nicht nur im Design geht Form follows Function, in dem Fall gilt Form decides Function. Das heißt Enzyme, Hormone, Antikörper, sonstige Transportmoleküle, die wir so kennen, Strukturgewebe, also überall da, was mit Kollagen zu tun hat oder alternativ zum Kollagen auch das Zeug in den Muskeln, wie heißt es gleich wieder, Aktin, glaube ich, das sind alles Proteine.
So, wir gehen jetzt einmal in die Aminosäuren hinein, bitte. Es gibt essentielle Aminosäuren, es gibt nicht essentielle Aminosäuren und es gibt so bedingt essentielle Aminosäuren. Bei den essentiellen Aminosäuren, glaube ich, das sind 12, wenn ich es richtig im Kopf habe, die kann der Körper nicht selbst bilden. Das heißt, die müssen wir irgendwie zuführen, entweder über die Ernährung oder über ein essentielle Aminosäure-Nahrungsergänzungsmittel.
Ja? Stimmt aber fast. Es sind tatsächlich meines Wissens 9. Wir können mal zusammen schauen, ob wir sie alle hinbekommen. Wenn es danach mehr als 9 werden, dann habe ich mich getäuscht. Aber ich glaube, es sind 9. Also, mir fällt ein das Tryptophan. Mir fällt ein das Threonin. Mir fällt ein das Phenylalanin. Mir fällt ein das Lysin. Das ist nämlich besonders toll, wenn man Herpes hat, dass man den loswird.
Ja.
Mir fällt ein das
Gegenspieler
Methionin.
Gegenspieler von Arginin.
Genau. Mir fällt ein das Methionin, was für Muskelwachstum ganz schön lustig ist.
Ja.
Mir fällt ein das Leucin, was für Muskelwachstum noch viel wichtiger ist.
Mhm.
Mir fällt ein das Isoleucin. Und warte mal, dann gibt's noch irgendwie Valin und Histidin.
Klar, essentielle Aminosäuren, die brauchen wir einfach. Da führt kein Weg daran vorbei. Die müssen ausreichend vorhanden sein. Wenn bei denen irgendeine Lücke besteht, dann haben wir ein Problem.
Genau, die kann der Körper nicht selber herstellen, gibt es keine Proteinsynthese, ist saublöd.
Genau, also die Nicht-Essentiellen, das ist klar, wenn der Körper diese neuen Bausteine hat, dann kann er sich die Nicht-Essentiellen zusammenbauen. So, und dann gibt es die Bedingt-Essentiellen. Wieso sind die jetzt, also erstens einmal, wieso heißen die Bedingt-Essentiell? Weil entweder sind sie essentiell und ich muss sie aufnehmen, oder sie sind Nicht-Essentiell und der Körper kann sie zusammenbauen. Und was passiert, wenn ich von denen zu wenig habe, muss ich die extra einnehmen? Wie gehe ich mit denen um?
Im Endeffekt sind die ein sicheres Zeichen dafür, ob du in einem Überfluss, in einem Norm- oder in einem Mangelbetrieb läufst. In einem Überflussbetrieb ist es völlig wurscht. In einem Normbetrieb kann er sie immer noch quasi selber herstellen. Aber grundsätzlich kann es uns passieren, wenn alles ein bisschen kurz auf knapp definiert ist. Also mir würde jetzt klassischerweise einfallen, ein Bodybuilder ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jemand, der eine Diät macht, die jetzt eigentlich noch mit Vitaminen und allem drum und dran echt gut ausgewogen ist, wo aber ein bisschen wenig Eiweiß drin am Start ist, da kann sowas passieren, dass dann irgendwelche Bedingungen auftreten, dass es eben nicht mehr fertig hinbekommt. Also diese bedingt essentiellen Aminosäuren, ich glaube, das ist dann immer dann, wenn Sport oder Abnehmen oder sowas besonders stark fokussiert werden, und sonst sind sie eigentlich eher für den Arsch.
Ein paar Beispiele bitte. Welche bedingt essentielle Aminosäure kann in den Mangel rutschen bei welchen Belastungen? Zum Beispiel.
Okay. Wir hatten gerade das Thema Burnout ausführlich besprochen. Unter chronischem Stress beispielsweise wäre es so, dass das Tyrosin verschwindet. Wenn das Tyrosin verschwindet, beziehungsweise der Bedarf steigt, egal wie rum, ist es halt irgendwie schwierig, Dopamin zu bilden und Adrenalin zu bilden, wäre ein Klassiker. Dann, wer hätte es gedacht, intensiver Sport hat zur Folge, dass deine Zweitlieblingsaminosäure in den Keller geht. Das heißt, intensives Training steigert Glutaminverbrauch.
Mhm.
Wenn wir krank sind, verletzt sind, Entzündungen haben, was ja quasi auch die Heilung der Verletzung darstellt, leiden Arginin, Cystein und Glycin systemisch drunter. Bei Kaloriendefizit sind einfach die Synthese.
Entschuldige, warte mal, Moment. Angenommen, ich trainiere intensiv und bin irgendwie verletzt, dann ist es so, dass Cystein, Glycin und Glutamin in den Mangel rutschen. Und wenn diese drei im Mangel sind, dann fehlt mir eines, nämlich Glutathion. Und dann ist die Entgiftung im allerwertesten. Oder?
Das wäre dann auch nur so, aber ich glaube tatsächlich, wenn dir die anderen schon in der Fresse explodieren, dann ist die Entgiftung schon gar nicht mehr sein Hauptproblem. Mhm. Aber ja. Und last but not least, wer hätte es gedacht, auch wenn wir älter werden, ist das Ganze ganz schön schwierig.
Das heißt, der Bedarf an essentiellen Aminosäuren und auch an semi-essentiellen Aminosäuren steigt mit dem Alter. Die du jetzt erwähnt hast, wie Arginin, Cystein, Glycin, Tyrosin, Glutamin, das ist wahrscheinlich eine Auswahl der bedingt essentiellen, und die muss man dann auch, wenn man eben in einer solchen Situation befindet, wie du gerade vorhin gesagt hast, grundsätzlich ein bisschen mehr zuführen. Ob das jetzt über Supplemente passiert oder über bewusste Ernährung, ist ja egal. Kannst du mir ganz kurz erklären, wie der Körper, und zwar so, dass ich es auch als auf meinem biologischen Verständnis eines Volksschülers verstehe, wie bastelt sich der Körper aus Aminosäuren Proteine? Gibt da überhaupt eine Möglichkeit, das verständlich zu erklären? Oder nächste Frage bitte.
Sag mal so, es gibt eine Analogie, die passt ganz gut zur Volksschule. Letzten Endes sind die Aminosäuren Buchstaben und die Proteine sind die Wörter bzw. Sätze, die daraus entstehen. Das versteht man.
Ja, das versteht man.
Im Endeffekt ist halt so eins weiter gedacht. Die DNA ist ja in jeder Zelle irgendwie abgelegt. Das ist sozusagen das Kochbuch. Und für jedes Protein gibt es dann wiederum ein Kapitel in diesem Kochbuch. Und da wird dann beschrieben, welche Aminosäure in welcher Reihenfolge gekocht werden soll.
Okay, und dann entsteht dieses oder jenes Protein beziehungsweise Peptid. Ich glaube, der Fachbegriff für zusammengemontierte Aminosäuren ist Peptid, korrekt?
Das ist so, genau.
Ja, weil wir den Begriff Peptid ja eigentlich jetzt in einem anderen Zusammenhang verwenden als Biohacker, nämlich mit diesen Peptiden, über die wir da lang und breit reden, wie das TP500 oder
Ibamorelin und so. Es sind ja auch welche, es ist ja genau das. Es sind ja Strukturen, die Covington-Peptide sind die Peptide oder Tripeptide, also bestehen aus 2 oder 3 Aminosäuren. Und letzten Endes ist das ganze Zeug, was wir momentan noch aus China beziehen dürfen, sind Oligopeptide beziehungsweise teilweise sogar Polypeptide. Also das stimmt schon alles. Das ist genau die gleiche Scheiße. Es ist nur ein anderes Kapitel in dem Kochbuch.
Gut. Der Körper nimmt diese Peptide auf, zersetzt sie aber natürlich beim Verdauungsvorgang, würde ich jetzt einmal mir denken, oder rutschen die durch?
Nicht alle. Das ist ja das Faszinierende, was der liebe Werner im Podcast eigentlich nie erklärt hat. Deswegen erkläre ich es für ihn. Die und die Tripeptide, die werden über eigene Transporter im Darm direkt aufgenommen. Und deswegen werden die auch gar nicht weiter zersetzt oder sonst irgendwas, sondern die marschieren genauso durch. Deswegen funktioniert ja Covington.
Okay.
Und sonst ist es halt so, bei den anderen, die werden erst zerlegt. Genau. Das Glutathion beispielsweise ist auch so ein Tripeptid genau genommen. Und da ist es natürlich auch so, da geht es jetzt nicht nur darum, dass es eine Zusammensetzung aus einzelnen Aminosäuren ist, sondern das hat dann quasi auch noch eine Information dabei, so wie ein Covington-Peptid, das für die Schilddrüse unterwegs ist, eine Information dabei. Es hat auch Glutathion quasi in der Kombination auch noch eine kleine Information mit verpackt.
Was so viel heißt wie, wenn ich meinen Glutathionspiegel erhöhen möchte, was eine gute Idee ist, dann ist es vernünftiger, Glutathion zu supplementieren, als die 3 Aminosäuren zu sich zu nehmen. Weil dann eben dieser Schritt der Synthese noch fehlt und auch diese, was weiß ich, Zusatzinformation.
Genau.
Gut, so. Jetzt möchte ich ganz kurz und auch da wieder bitte nicht vergessen, auf Volksschulniveau, Proteinstruktur, Faltung. Ja, wir haben ja in unseren Zeiten, als wir uns über die 4. Phase des Wassers so gern unterhalten haben, haben wir ja auch über Proteinfaltung gesprochen.
Genau.
Kannst du mir erklären, wieso Proteine gefaltet sind, wie sie falsch gefaltet werden können, wie sie richtig gefaltet werden sollen?
Gut, wir schweifen ein bisschen aus, weil das kann ich am besten, wenn wir uns an Hans Eng, den Erfinder des NanoVi, zurückerinnern, der hatte immer so ein komisches Holztier, so eine Giraffe dabei. Das war im Endeffekt so, da hast du unten auf den Knöppel gedrückt und dann sind die Giraffenglieder in sich zusammengefallen. Ach so, ja, ja. Und dann lag da so ein Giraffenhaufen und dann hast du da losgelassen und dann stand die Giraffe wieder. Im Endeffekt ist das, was Proteinfaltung beziehungsweise den Bauplan am besten beschreibt. Das heißt, ohne den Druck auf dem Gummi, sage ich mal, liegen da einfach nur ein paar Aminosäuren umeinander. Wenn der Druck kommt, also das ist dann quasi die sekundäre Struktur, dann beginnt sich diese Kette so lokal zu organisieren. Das heißt, es sind dann die ersten Glieder von unserer Giraffe. Und wenn man das Ganze dann weiterdenkt, dann kommt irgendwann die Gesamtform. Dann sind alle quasi Glieder der Giraffe wieder unter Spannung. Und wenn das Ganze dann in die 4. Struktur übergeht, dann ist das alles wieder quasi perfekt. Ich war neulich in Frankfurt bei einem betriebsinternen Biohacking-Lab der Zukunft. Total abgefahrene Geschichte. Ich hoffe, ich kann die mal in Ruhe erzählen. Mhm. Da hat der Inhaber tatsächlich auch diese ganzen Moleküle quasi in Kügelchen nachbauen lassen und als Anschauungsmaterialien rein umstehen lassen. Und teilweise sind es echt abgefahrene Konstruktionen. Und beim Hämoglobin wäre das jetzt so ein Beispiel. Das sind dann da irgendwie 4 Ketten, die gemeinsam den Sauerstoff transportieren. Und es schaut echt ungelogen aus wie Kunst.
Okay.
Also wolltest du es gar nicht wissen, sondern hast mich eigentlich gefragt, warum ist Proteinfalten so entscheidend? Das hat jetzt nichts mit dem Lagern zu tun und auch nichts damit, dass wenn wir das Hemd wieder aus dem Schrank nehmen, dass es dann besonders akkurat aussieht. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, Schlüssel-Schloss-Prinzip, das Protein ist letzten Endes ein Schlüssel und die mehrdimensionale Form entscheidet quasi dazu, wo der Schlüssel reinpasst. Also letzten Endes, wo könnte er hinpassen? Könnte was mit Antikörpern und Viren zu tun haben? Könnte was mit Rezeptor und mit Hormon zu tun haben? könnte was mit Enzymen und Substrat zu tun haben. Also all das sind so Schlüssel-Schloss-Prinzipien, die letzten Endes aus der Proteinfaltung, aus der korrekten Proteinfaltung resultieren. Und wenn sie falsch gefaltet sind, dann passt der Schlüssel nicht zum Schloss und es gibt keine Funktion und man steht nachts weinend draußen vor der Tür und kommt nicht rein, nur weil man zu viel getrunken hat.
Okay, so, jetzt ist es aber so, dass wir ja an der Struktur der Proteine was verändern, und zwar bewusst. Ich glaube, zum Beispiel, wenn wir in die Sauna gehen, dann entstehen ja solche Heat-Shock-Proteins, die ja was Positives sind. Jetzt erklär mir bitte, wieso ist die korrekte Faltung wesentlich? Erklär mir übrigens bitte auch, ob du ein Nano-Wi verwendest oder nicht. Und erkläre mir, wieso manchmal es gut ist, in diese Faltung einzugreifen, und dann wieder muss man aufpassen, dass die Faltung nur ja in Ordnung bleibt.
Okay. Wie schön, dass du davon ausgehst, dass ich die Aufmerksamkeit von einem ganzen Aquarium mit Goldfischen habe, also insgesamt 200 mal 8 Sekunden, vielleicht klappt's. Fangen wir von hinten an. Heat-Shock-Proteine, das hatten wir lustigerweise gerade im Krallerhof-Event. Da habe ich den großartigen Wolfgang Bilinski, glaube ich, hieß er, den funktionellen Arzt aus Berlin, der mit dabei war, gefragt, wie das denn genau ist. Im Endeffekt geht es tatsächlich darum, dass diese gefalteten, dass die Heat-Shock-Proteine, die sind, gehen, werden durch, quasi durch die Hormesis stärker, also durch die Hitze. Das heißt, das ist grundsätzlich mal eine Notfallreaktion. Das sind quasi sozusagen Schutzanzüge um bedrohte Proteine herum, die sie dann letzten Endes stabilisieren oder sie beim Neufalten unterstützen. Und das ist tatsächlich eine relativ spannende Geschichte, weil durch diese Effekte wird quasi Zellschutz, Muskelregeneration und kardiovaskuläre Anpassung verstärkt. Ist das jetzt einigermaßen verständlich gewesen?
Ich sage jetzt einmal einigermaßen.
Okay, gut, dann machen wir es nochmal.
Ich gehe davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer schlauer sind als ich. Und daher.
Diese Heat-Shock-Proteine funktionieren als molekulare Chaperone. Das ist also quasi Chaps. Das ist, wenn du dich an den Cowboy erinnerst, der diese Schutzhosen über den Jeans getragen hat, das sind Chaps. Das heißt, diese Heat-Shock-Proteine wirken quasi so wie bei Lucky Luke die Lederhose über der Jeans, damit das Ganze nicht so abgenutzt wird, wenn er sich an, wie auch immer, das Pferd von Lucky Luke ist, Rosinante,
Jumper, irgendwie Jolly Jumper.
Ja, wenn er sich an Jolly Jumper und den Sattel schmiegt. Also im Endeffekt, Heat-Shock-Proteine sind Schutzüberzüge. Jetzt haben wir das Ganze auch aufgelöst und jetzt haben wir es auch verstanden.
Okay, das manchmal heißt, also in die Sauna gehen ist super und auch in die Kälte. Es gibt ja auch Cold-Shock-Proteine und die funktionieren prinzipiell genauso.
Die das funktionieren heißt, prinzipiell genauso.
Sich der Hitze aussetzen und sich der Kälte aussetzen ist gut, alleine schon aufgrund der Maßnahmen von Hitzeschock und Kälteschock-Proteinen im Körper.
Das Einzige, was man jetzt irgendwie fairerweise noch dazu sagen, weil wir es immer sagen, Sauna und Kälte direkt hintereinander sind zwar total lustig als Cardio-Training, aber die genauen Effekte, über die wir gerade gesprochen haben, gehen kaputt, wenn du nach der Hitze in die Kälte und nach der Kälte wieder in die Hitze gehst.
Weil der Körper ja dann quasi, weil immer die Aufgabe abgenommen wird, sich selber zu erwärmen oder sich selber abzukühlen, vermute ich.
Genau.
So, was wir wissen, ist, dass Proteine urwichtig sind für Muskelaufbau. Und wenn wir uns ein bisschen beschäftigen mit Proteinen, dann wissen wir, dass sie eigentlich für alles notwendig sind im Körper, was mit Struktur und Substanz zu tun hat. Also Haut, Knochen, Zähne, Haare, Immunsystem, alles Mögliche. Angenommen, ich habe ein bisschen wenig Protein. Was macht denn der Körper dann? Also versorgt er zuerst das Immunsystem, dann die Haut und dann die Muskeln? Oder wie verteilt er nicht ausreichend vorhandene Aminosäuren auf die verschiedenen Aufgaben?
Das heißt, das Erste, was geschützt wird, sind die lebenswichtigen Funktionen. Also Enzyme, Immunsystem, Hormonhaushalt, Blutproteine. Dann nachkommen die Organe und die lebensnotwendigen Gewebe und zum Schluss kommen die Muskeln. Das heißt, letzten Endes
ist es tatsächlich so, die Muskulatur wird als erstes geopfert. Das war ja auch immer diese Diskussion rund um das Thema Fasten und Kraftsport.
Ja, und auch um das Thema Ernährung im Krankenhaus, oder? Weil gerade dort, wo die Menschen dann in Gefahr sind, Muskulatur zu verlieren, weil der Körper ja wahnsinnig viel Protein braucht, bekommt man dann Brot mit Marmelade.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, der liebe Martin Gratzer, liebe Grüße, hallo Martin, hat ja irgendwie auf Instagram was gepostet, der war wohl offensichtlich auch im Krankenhaus und das in Österreich und offensichtlich unterscheiden Krankenhäuser zwischen gebildeten, wohlhabenden Biohackern und meiner Mutter, weil das, was er da so zum Essen bekommen hat, war angeblich sehr in Ordnung und er wollte da auch eine massive Lanze für das dortige Krankenhaus brechen. Folgt Martin Gratzer auf Instagram und schaut es euch an oder auch nicht. Aber jedenfalls ist es offensichtlich so, dass es in Österreich durchaus auch Institutionen gibt, die tendenziell auch versuchen, die Patienten nicht mit Messer und Gabel und Teller und Kelch umzubringen.
Gut. Gut zu hören.
Wenn du beim Thema Sport nur auf Training und Disziplin setzt, lässt du einen der größten Hebel liegen, Protein. Denn Biohacking heißt auch, deinem Körper genau die Baustoffe zu geben, die er für Anpassung und Regeneration braucht. Genau dafür gibt's das Biogena Sports Pro Peptid Protein Isolate, eine innovative Kombination aus Proteinisolaten und Peptiden mit maximaler Bioverfügbarkeit, Verträglichkeit und Qualität. Ein Stick 24 Gramm Protein und leckerer Kakaogeschmack, ideal nach dem Training oder einfach, um deine tägliche Proteinzufuhr zu ergänzen. Protein trägt zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei und ist dabei ein echtes Fundament, egal ob für Kraft, Ausdauer oder Hybridtraining. Hol dir dein Biogena Sports Pro Peptide Isolate und starte mit voller Power in dein Training. Sichere dir 20% Rabatt mit dem Code SPORTBIOHACK20. Alle Infos gibt's unter biogena.com/sports.
So, der Körper bekommt Proteine durch Nahrung verabreicht. Dann muss er die ja verarbeiten können. Gibt es irgendwelche Einschränkungen in der Verdauung, in der Verstoffwechslung von Proteinen? Gibt es irgendwelche Probleme, die dazu führen können, dass wir mit Proteinen nichts anfangen können?
Tatsächlich gibt es eine Geschichte, die ich aus dem Coaching relativ häufig kenne. Das ist das Thema, dass wenn Leute sehr lange Zeit sich proteinarm, also tierischen proteinarm ernährt haben, vegan, vegetarisch oder sowas waren, dass ihnen einfach die Magensäure fehlt. Also die Salzsäure ist das letzte Endes eine ganz klassische HCl, die wir brauchen, um diese dreidimensionalen Strukturen aufzubrechen. Dann ist es so, wir denken, deswegen ist auch das Problem, bei der Herausforderung, es gibt heute Abend viel Steak und ich möchte das gerne essen, aber ich vertrage es nicht so gut. Eigentlich Mobenzym oder Karazym, wir erinnern uns, weil das nächste, was wir brauchen, wäre Pepsin. Das ist ein Enzym, das die Peptidbindungen spaltet. Das ist in dem Produkt auch enthalten. Nimmt man eigentlich bei entzündeten Gelenken, aber da halt nicht zum Essen, sondern sonst so. Also letzten Endes ist es so, wir brauchen Säuren und wir brauchen Enzyme, die quasi aus dem Ganzen schon im Magen die einzelnen Strukturen rauslösen. Dann passiert auch noch ganz viel im Dünndarm. Wir erinnern uns an die Pankreas, also sprich die Bauchspeicheldrüse. Die setzt ja so Geschichten wie Elastase frei oder Trypsin und noch lauter so anderes Zeug, was mehr oder minder so eigentlich keinen interessiert. Aber diese Pankreasenzyme sind dann in der Lage, das Ganze auf das Niveau von 2 oder 3 Bausteinen runterzubrechen.
Okay.
Und dann geht es natürlich noch weiter. Würden wir schnell verdauen, hätten wir nicht so viele Toiletten in Firmen. Aber das hat da, glaube ich, mehr mit der Handynutzung zu tun. Dann gibt es natürlich noch die Darmwand. Und da ist es tatsächlich so, die Darmwand hat nicht nur eine Funktion, wenn sie durchlässig wird, dann hat sie nämlich eine Fehlfunktion, sondern im Endeffekt hängt an den Darmzotten irgendwas dran. Und das sind sogenannte Bürstensaumenzyme. Braucht auch kein Mensch zu wissen, aber die sind letzten Endes in der Lage, die verbliebenen Peptide nochmal in 2 oder 3er Kombinationen aufzuspalten, wenn es vorher noch nicht geklappt hat. Und die haben dann, das ist ziemlich abgefahren, eine eigene Straßenverbindung, nämlich einen Transporter, der heißt dann PEP-T1.
und der führt die dann direkt ins System und das geht lustigerweise sogar schneller, als wenn du nur eine freie Aminosäure konsumierst.
Okay, gut.
Und wie geht's dann weiter? Das gehört auch noch dazu, dann haben wir es geschafft. Dann wird das Ganze halt quasi wieder irgendwie über Umwege in die Leber gepackt und da wird es dann weiter verarbeitet. Also wahlweise werden die Dinger dann in Leberproteine verarbeitet werden, wenn es blöd läuft, wieder in Zucker umgebaut, also in Glucose. Und
wenn ich zu wenig Kalorien zu mir nehme, wenn ich also im Kaloriendefizit bin, dann greift der Körper auf die Versorgung mit Proteinen zu,
weil er sie umbaut. Und dann gibt's noch irgendwie eine wilde Geschichte, die ich nicht mehr so hundertprozentig hinbekomme, man möge es mir verzeihen. Es gab eine Zeit, da haben wir alle BCAAs genommen, also diese Broad-Chain Amino Acids, und haben gedacht, diese ist die Lösung auf alles. Aber dann kam irgendwann eine Studie raus, wo man festgestellt hat, die BCAAs sind letzten Endes nicht für Muskelwachstum verantwortlich, sondern in unglücklicher Situation sogar für Muskelverlust. Es scheint so zu sein, dass die BCAAs wunderbar funktionieren, wenn man sie noch mit zusätzlich einem Aminosäurenüberschuss kombiniert. Und dann ist das Ganze wunderbar für Muskulatur und Gehirn. Wenn allerdings sonst zu wenig von dem Zeug vorhanden ist, und das ist echt abgefahren, baut der Körper erstmal die Eiweißverbindungen in der Muskulatur ab, um dann irgendwie mit den BCAAs vollwertige Geschichten zu bauen und dann macht er irgendwie wieder weiter. Das heißt, BCAAs und Fasten ist eine saumäßig dämliche Idee, EAAs und Fasten ist eine ziemlich clevere Idee.
Okay, jetzt die Frage aller Fragen, nämlich wie viel Protein man wirklich braucht. Jetzt zuletzt ist ja die Fraktion rund um den Professor Walter Longo wieder ein bisschen zu Wort gekommen und hat gewarnt vor zu viel Proteinversorgung, dass das eben ein Longevity-Killer wäre. So, jetzt haben wir auf der einen Seite, um Gottes Willen, alle haben zu wenig Protein, esst mehr Protein, und dann haben wir auf der, war habe ich jetzt der andere, dann ist es die eine, und wenn ich gesagt habe, die eine, dann ist es die andere Seite, haben wir dann die sagen, um Gottes Willen, übertreibt das nicht mit dem Protein, weil damit schadet ihr der Langlebigkeit. Was tun wir?
Wir entscheiden uns für Muskelmasse, Gesundheit und Immunfunktion. Ich bin fix im Camp pro Protein und ich würde einfach mal sagen, 1,8 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Zielkörper machen bei jemandem, der aktiv unterwegs ist, definitiv Sinn.
Gut. Wie komme ich auf das? Welche Mengen an Nahrungsmitteln muss ich da zu mir nehmen? Wie soll ich das, wie versorgst du dich mit Protein? Wie misst du die Menge an Protein, die du zu dir nimmst? Wie machst du das selber?
Okay, was mache ich? Lustigerweise ist eine der häufigsten Fragen bei Veranstaltungen, wenn man mich nicht essen sieht oder essen sieht. Also, was mache ich? Ich habe 10 Gramm EAPs, Exogen Amino Pattern von MitoCare jeden Tag in meinem Frühstückssupplement-Stack drin. Erster Teil, das sind schon mal 40 Gramm Eiweiß. Dann habe ich jetzt neuerdings seit diesem Fotoshooting dieses unglaublich geniale Kombipräparat mit Kreatin, Kollagen und Whey-Protein und echtem Kakao ohne Süßstoff von Molekular. Das sind, glaube ich, in einem Scoop nochmal 25 Gramm Protein drin. Ja. Dann gibt's nochmal die essentiellen Aminosäuren und dann gibt's ein Abendessen.
Okay. Und das ist dann aber schon auch ein bisschen Daumen mal Pi insgesamt.
Natürlich ist es Daumen mal Pi. Also ich möchte halt irgendwie gerne irgendwas um die 180 Gramm Eiweiß am Tag haben. Das wäre quasi bei 90 Kilo, was ich jetzt habe, mal zwei. Sollte es ein guter Tag sein, da wische ich einen Tacken mehr. Soll es ein blöder Tag sein, erwisch ich einen Tacken weniger. Und damit hat sich's.
Das, was du jetzt gerade besprochen hast, das ist die Menge, die du quasi als Baseline empfiehlst. Gibt es jetzt irgendwelche Einflüsse, die dafür sorgen, dass ich mehr Protein brauche als die Menge, die du gerade angesprochen hast?
Also sagen wir mal so, 2 Gramm ist jetzt schon ordentlich. Das ist für die meisten schon okay. Wenn du jetzt mit irgendwelchen Schwachmaten-Empfehlungen startest, dann werden die
beim Alter nochmal weiter nach oben korrigiert und dann kommen selbst die Schwachmaten.
Also entschuldige, die Schwachmaten, die offizielle Empfehlung sind 0,8 Gramm Protein genau, pro Kilogramm also Körpergewicht. Ja?
Das sind
zweieinhalb bis dreifachen.
Genau, also die 0,8 ist, wenn du 10 Minuten die Luft angehalten hast und dann noch ein bisschen länger und danach noch wieder zu reden anfängst. Das ist halt einfach Schwachsinn. Also irgendwas so. Also für Ältere würde ich mal sagen, 1,4, 1,6 wäre schon eine extrem clevere Geschichte. Wenn man es irgendwie in die armen Menschen reinbekommt, Sport eh klar, bin ich auch so zwischen 2,2, 2,4 halt, was du auch reinbekommst. Also letzten Endes, du musst es ja auch irgendwie supplementär irgendwie hinbekommen. Bei Diät ist es zwar ein bisschen so, dass ein Teil von den Proteinen verloren geht, sind wir aber auch wieder bei bis zu 2,4. Also 2 bis 2,4, es ändert sich eigentlich nichts. Verletzungen auch 2 bis 2,4. Plus natürlich, bitte, da ganz besonders wichtig, Leucin als anabolen Stimulus dazugeben, dass wenn du schon keinen Trainingsreiz hast, das Ganze so ist. Bei viel Stress auch wieder hochgehen, wobei bei viel Stress würde ich tendenziell eher mal mit Tyrosin supplementieren, weil sonst baut dir das Cortisol auf der Dauer deine Muskelmasse ab.
Cortisol wirkt ist Katabol.
Genau.
Ist auch leicht zu merken.
Logisch. Cortisol wirkt Katabol, das ist ja auch irgendwie logisch, weil.
Aber würde sich auch reimen mit Cortisol wirkt Anabol. Reimt sich auch, aber wäre falsch. Das heißt, Cortisol baut Muskulatur ab.
Yes.
Stress, Dauerstress ist eine Muskelverluststrategie.
Genau, und eine Fettaufbaustrategie.
Sehr gut. Einmal mehr das mit dem Stress im Griff haben. Gut, so, wir bleiben beim Thema der ganz großen, zentralen, dauernd diskutierten Themen. Nachdem wir bei der Menge des täglichen Proteins waren, kommen wir jetzt zum Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen. Quellen. Bei dir, du weichst diesem Thema elegant aus, indem du relativ viel essentielle Aminosäuren zu dir nimmst als Supplement und die sind ja, glaube ich, zum Großteil sogar vegan.
Vegan, ja, die sind sogar vegan.
Aber wenn ich jetzt versuche, über Ernährung auf mein Protein zu kommen, bist du da Team tierisch oder Team pflanzlich?
Also grundsätzlich ist es so, wenn jemand aus ethisch-moralischen Gründen zum Ergebnis kommen, der möchte kein tierisches Protein zu sich nehmen. Auch wenn er selber gejagt hat oder auch wenn er weiß, dass es da in diesem Bio-Bauernhof da drüben groß geworden ist oder sonstiges, wenn er sagt, ich will das nicht, dann will er das nicht. Das ist so. Das ist auch völlig in Ordnung. Das hat nichts mit Ernährungswissenschaft zu tun. Das ist eine ethische Entscheidung.
Mhm.
Wenn jemand sagt, er will sich tätowieren lassen und es ist ihm scheißegal, dass er sich jetzt die Schwermetalle für die Kunst in den Körper rammen lässt, dann ist es auch seine Entscheidung. Bitte, Leute, macht's, was ihr wollt. Aber ganz klar gesagt, die pflanzlichen Proteine haben halt irgendwie eine Handvoll von Einschränkungen. Teilweise ist es so, dass irgendwelche Aminosäuren nicht mit an Bord sind. Wer es versucht, seine Protein zuvor aus Getreide zu decken, dem fehlt das Lysin. Wer sich auf Hülsenfrüchte spezialisiert, dem wird's mit Methionin ein bisschen knapp. Es gibt natürlich, ja, Quinoa, Buchweizen beziehungsweise Soja, die sind auf dem Papier vollständig.
Wenn ich jetzt versuche, meinen täglichen Proteinbedarf mit Buchweizen zu decken, dann habe ich andere Themen als meinen Proteinhaushalt.
Ja, und unabhängig von der Kaloriendichte geht es dann natürlich auch noch um die Phytinsäure, die Trypsin-Inhibitoren, die Lektine. All diese ganzen Abwehrstoffe, weil letzten Endes wollte man damit ja auch dem Viechzeug nahelegen, es nicht bis zum Ende runter zu verdauen.
Mhm.
Also so. Aber das heißt, dann geht es wieder los, dann ist halt wieder Einweichen wichtiger, Fermentieren wichtiger, um das Ganze irgendwie zu machen. Also ja. Man kommt, heute ist es 2026, natürlich kommen wir ohne tierisches Protein gut durch. Wir müssen halt ein bisschen mehr nachdenken, als wenn wir auf tierische Proteinquellen zurückgreifen. Wir haben natürlich beim Thema Eisen, was jetzt lustigerweise gerade für die Hörerin relevant ist, haben wir natürlich beim tierischen einen Vorteil. Wir haben Kreatin, Taurin, Carnosin, alle Kollagenvorstufen, alles das, was wir sonst supplementieren, ist halt quasi original schon mal on board.
Mhm.
Zink, Vitamin B12. Und dafür ist es halt auf der anderen Seite schon auch so, also ich würde jetzt auch nicht pflanzenlos leben, ist ja auch klar.
Aber nein, aber wir reden jetzt über Protein und da ist die Frage, ob dann pflanzliches Protein tatsächlich eine so wesentliche Rolle spielen kann, wie man das hoffen würde, wenn man sich überwiegend oder ausschließlich pflanzlich ernähren möchte. Sag, es gibt ja diese quasi genialen Proteinpaare unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln. Wie zum Beispiel, was mir da jetzt einfällt als erstes, ist natürlich, weil es das Risibisi abbildet, Reis und Erbsen. Die haben offenbar das Aminosäurenprofil von Reis und das Aminosäurenprofil von Erbsen ergänzt sich gegenseitig angeblich so ideal, dass die beiden in Kombination zu sich genommen, dass die perfekte Versorgung mit essentiellen Aminosäuren gewährleisten können. Ist das erstens einmal, ist das so? Und zweitens einmal, muss ich jetzt, wenn ich mich pflanzlich ernähre, immer genau darauf achten, was ich womit kombiniere, damit mein Aminosäureprofil in Ordnung kommt oder bleibt?
Ich hab neulich einen Podcast mit diesem großartigen amerikanischen, vegetarischen bzw. veganen Läufer gehört, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Irgendwas mit Rick, keine Ahnung, auch so ein Tim Ferriss-Spätzle. Also offensichtlich ist das, was ich, von dem ich auch dachte, dass es immer noch gilt, überholt. Also dieses Kombinieren von Proteinen scheint tatsächlich gar nicht so wahnsinnig dringend zu sein, geschweige denn in jeder Mahlzeit. Ich glaube, es geht irgendwie um ein Zeitfenster von so und so vielen Stunden, 16, 18 Stunden, wo der Körper easy alles storen, lagern und dann wieder umwandeln kann. Und wenn er das dann umgewandelt hat, dann ist das eh gut. Und letzten Endes, klar, ist es halt so, Lysin und Methionin sollte man irgendwie schon öfter erwischen. Das heißt, Hülsenfrüchte mit viel Lysin und wenig Methionin, Getreide mit viel Methionin und wenig Lysin passt dann schon ganz gut zusammen. Aber es ist jetzt alles nicht ganz...
Das ist diese typische mexikanische Ernährung, gell? Ja. Da haben wir dann... Ah nein, die haben Reis mit Hülsenfrüchten.
Also wir bräuchten dann, ja, es gibt sicher irgendwie...
Bohnenbrot.
Ja, Bohnenbrot, beziehungsweise ich erinnere mich auch irgendwie an so ein Bohnen mit Nudeln-Gericht, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war in Südthailand. Völlig wurscht. Also letzten Endes, es geht so ein bisschen... Ich würde halt, also wenn man viel Sport macht, wenn man nur sehr reduziert, also was weiß ich, nur Reis oder nur Bohnen frisst, futtert oder insgesamt zu wenig, dann wird es irgendwann schon wieder schwierig, ehrlicherweise. Aber es ist jetzt alles etwas entspannter anzusehen, als man es früher gedacht hätte. Also ich würde einfach versuchen, über den Tag hinweg da ein bisschen auf die Vielfalt zu achten und jetzt erwähnen wir sind wieder alle Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse, Samen und wenn man gerne Brüste haben möchte, auch Soja kombiniert. Und dann hat man das super Aminosäureprofil auch ohne tierisches Ding.
Ja. Das Thema der Supplementierung beziehungsweise von Proteinshakes. Wo ist der Punkt, wo du sagst, da bitte supplementieren? Also, wenn jemand sagt, nein, ich muss nicht unbedingt supplementieren, wir raten ja dazu, essentielle Aminosäuren zusätzlich zu nehmen. Aber wenn jetzt jemand sagt, na, eigentlich will ich das nicht und ich will mich gerne natürlich ernähren. Wo allerdings führt wahrscheinlich dann doch kein Weg vorbei an Supplementierung?
Ja, ich habe es gerade vorher vorgerechnet. One meal a day plus ein Bedarf von 200 Gramm Protein, das werde ich nicht auf einmal runterbekommen. Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie versuchen möchte, nach einem Trainingsreiz ein Muskelwachstum hinzubekommen, brauche ich eigentlich einen Shake. Wenn ich es komplett pflanzlich versuche, werde ich wahrscheinlich auch einen Shake brauchen, weil sonst die Menge an Ballaststoffen mir höchstwahrscheinlich das Magen-Darm-System in idiotische Größe aufgehen lässt. Und halt, wenn du irgendwie sagst, ich möchte den Proteinbedarf nicht kompromittieren, weil ich viel im Auto unterwegs, in der Bahn oder sonst irgendwo bin, wo es tendenziell selten was zum Essen gibt, was man essen möchte.
Gut.
Und wenn es, klar... Es ist toll, wenn du selber kochst. Es ist toll, wenn du vollwertige Proteinquellen, vor allem auch tierische hast. Das ist alles wirklich ganz super. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es heutzutage, glaube ich, ganz gut mit den Tüte, mit den Tütensuppen.
Kollagen. So, Kollagen, wir hatten, glaube ich, eine oder zwei Folgen zum Thema Kollagen. Grundsätzlich ist das Thema Kollagen omnipräsent und wird dauernd diskutiert. Von den einen verteufelt als Blödsinn, von den anderen als großartige, wunderbare, lebensrettende Maßnahme gefeiert. In welcher Fraktion rechnest du dich zu?
Nehmen. Also ich fand's als Grand Lake Gelatins damals damit angefangen hat, ein bisschen komisch. Dann kam irgendwie mal irgendwann der liebe Maxi Gotzler. Ach übrigens, Leute, geht's zum Flowfest, kauft euch Tickets, Code A Breitfeld, macht's nochmal billiger. Kleine Maxi Gotzler Liebhaberwerbung mit einem Podcast. Aber jedenfalls, der kam ja dann auch mit dem eigenen Kollagen aus Weiderindern sozusagen an. Und dann war das plötzlich im Bulletproof Coffee und irgendwie ist es von da immer weiter marschiert. Und letzten Endes, also ich glaube, auch wenn ich immer noch aussehe wie ein chinesischer Faltenhund, es macht so viel, was es theoretisch gesehen helfen könnte. Es könnte uns helfen, die Haut, die Muskelstrukturen zu stützen. Blatext, Kaluschke, es kostet eigentlich kein Geld. Und bitte, denkt's nicht drüber nach. Nehmt's einfach Kollagen. Und
wie viel?
Ja, mein Gott. Ich würde mal sagen, so 8 bis 10 Gramm am Tag sind schon basic. Ich nehme jetzt auch nicht mehr, aber die nehme ich.
Wieso ist Leucin so ein wichtiges, so eine wichtige Aminosäure im Zusammenhang mit Muskelaufbau? Wird ja immer besprochen, immer erwähnt, dass man Leucin. Warum? Was kann Leucin, was andere nicht können?
Wir haben vorher Schlüssel-Schloss-Prinzip kennengelernt und das Leucin ist halt mehr oder minder der Schlüssel für den mTOR, also für Mammalian Target of Rapamycin. Und das ist wiederum der zentrale Regulator für die Muskelproteinsynthese. Das heißt, wenn du Leucin nicht ins Schloss steckst, dann gibt's keine Muckis.
Okay. Methionin und Glycin. Ich habe einmal eine Gisbert-Kolumne geschrieben über Knochenbrühe. Und da steht drinnen, kann ich mich noch erinnern, es war schon eine Zeit lang her, da habe ich geschrieben, dass Glycin, quasi, was ja in der Knochenbrühe sehr enthalten ist, das Methionin, das überschüssig im Filet enthalten ist, im Muskelfleisch enthalten ist, entschärfen kann, sozusagen. Habe ich mir das richtig gemerkt?
Das war korrekt.
Glycin quasi ein Moderator von Methionin ist. Wobei Methionin ist aber eine essentielle Aminosäure, das heißt, das brauchen wir. Aber wenn es zu viel ist, glaube ich, dann verursacht es eine, ich glaube, es bildet Homozystein oder so.
Methionin brauchen wir eigentlich für die Proteinsynthese. Wir brauchen es für die Methylierung und wir brauchen es für die Glutathionproduktion. Also es ist wirklich ewig wichtig. Der hohe Methioninkonsum hat halt dann letzten Endes zur Folge, dass wenn das Glycin fehlt, dann gibt's eben genau dieses Homozystein, was du gesagt hast, und das ist halt hochentzündlich und wird mit den ganzen apokalyptischen Reitern, also sprich kardiovaskuläre Erkrankungen, Neurodegeneration und beschleunigtes Alter assoziiert.
Magst du mir einen kleinen Überblick geben über Aminosäuren, die eine Auswirkung haben auf unsere Versorgung mit Neurotransmittern? Also Fokus, Stimmung, Schlaf, ja. Welche Aminosäuren brauchen wir für welche Neurotransmitter?
Tyrosin wird zu Dopamin, wird zu Adrenalin, wird zu Noradrenalin. Also im Endeffekt ist Tyrosin der Vorstufe dieser ganzen Katecholamine. Also alles, was bei Stress, bei viel Nachdenken, bei Schlafmangel irgendwie eine Rolle spielt, wird quasi dadurch unterstützt, weil das heißt, letzten Endes ist Tyrosin perfekt für mehr Konzentration und kognitive Leistung unter Stress und Schlafentzug. Dein Glycin kannst du eigentlich selber erklären, wirkt aufs Hirnstamm und auf das Rückenmark, beziehungsweise auf die inhibitorischen Neurotransmitter im Rückenmark. Das heißt, 3 Gramm
Glycin. Ich habe mir gemerkt, dass Glycin die Körperkerntemperatur senkt und damit das Einschlafen erleichtert.
Das muss eben auch über diese inhibitorischen Neurotransmitter funktionieren, ja. Aber letzten Endes, ja, was soll's, bei 3 Gramm gibt's eine mäßig stabile Studie, wo das wäre 3 Gramm Glycin, das ist jetzt für dich auch wenig. Ich weiß, würde das subjektive Schlafempfinden und verbessern und die Tagesmüdigkeit reduzieren. Allerdings, das ganze Thema Aminosäuren als Neurotransmitter-Vorstufen, man weiß nie so genau, was ankommt, was zu viel oder zu wenig ist. Also ich würde das jetzt auch nicht als Allheilmittel ansehen.
Ja. Hast du noch irgendwas für den Neurotransmitter? Weil sonst hätte ich noch ein, zwei Nachfragen zum Glycin.
Dann Glycin dich doch aus.
Super. Also, es gibt das Thema mit der, was ich weiß, dass es diese Körperkerntemperatur senkt und damit das Einschlafen erleichtert. Was ich auch noch weiß, ist, dass Glycin natürlich ein Bestandteil von Glutathion ist und ein Hauptbestandteil von Kollagen ist. Also Glycin ist so eine Allzweckwaffe. Ich glaube, es ist die häufigste Aminosäure im menschlichen Körper. Jetzt ist es so, dass Glycin und Glutathion, weil in der Nacht entgiftet der Körper ja auch gut, gibt es da Zusammenhänge? Also unterstütze ich mit einer Glycineinnahme abends von 3 bis, sage ich jetzt einmal, 10 Gramm. Ja, also ich bin da durchaus auch mal schon in dem Bereich, dass ich mir am Abend so ein bisschen ein Vitamin C, ein bisschen ein NAC, ein bisschen ein Magnesium in ein Glas hinein tue, in ein etwas größeres Glas und dann halt mit Glycin würze, bis das Ganze erträglich schmeckt. Bei NAC und Vitamin C kannst du dir gut vorstellen, wie groß die Menge an Glycin ist, die man dazu tun muss.
Das ist sehr lustig. Das Einzige, was ich wirklich gut ab kann, ist sauer, während das ist Glycin süß. Das finde ich echt schwierig.
Wirklich? Naja, aber Vitamin C ist sauer, aber das ist NAC, hat ja dieses sauer, säuerlich bittere. Das ist dann schon ein bisschen schwierig.
Ertappt. Nee, also du, letzten Endes, das Glycin, was können wir uns merken? Es ist halt wahnsinnig, ist eigentlich wahnsinnig wichtig für uns beide, weil es die Phase 2-Entgiftung entsprechend unterstützt und verschiedene Giftstoffe binden und ausscheiden kann. Deswegen ist es super relevant und es arbeitet auch mit der Gallensäure. Also insofern ist es ist Glycin quasi ein Leberwohl.
Mhm. Gut.
Und das Glutamin hingegen ist halt ein Darmgesundheit, Immunsystem und Regeneration wohl.
Super. Wollen wir noch 2 Aminosäuren besprechen und dann machen wir zu für heute, oder?
Würde ich auch gerne so sehen.
Und zwar würde ich gerne noch Glutamin und Taurin dir an den Kopf werfen. Glutamin ist sinnvoll einzunehmen, also so als Darmwandschmeichler.
Fix. Ist tatsächlich so bei Leaky Gut gerne auch in Verbindung mit bisschen Pektin so ein ganz niederschwellender, kann nichts schaden, aber kann nur helfen. Darmauskleider-Stack.
Taurin?
Gott, Taurin wird entgegen aller Behauptungen nicht aus den Cojones von Stieren gewonnen, sondern ist im Endeffekt eine schwefelhaltige Aminosäure und wird im Körper aus Cystein und Methionin zusammengebastelt. Und
das ist also so eine bedingt essentielle Aminosäure.
Genau. Und ist halt vor allem unter Stress, unter hohem Energieverbrauch, also sprich Sport oder teilweise bei Schlafentzug, braucht es halt wahnsinnig viel. Findet sich bei uns körpereigen im Auge, in der Skelettmuskulatur, im Gehirn und im Herzen und hat mal wieder was mit diesen spannungsgesteuerten Kalziumkanälen in der Muskulatur zu tun, hat definitiv relativ ausgeprägte antioxidative Eigenschaften und hat auch was mit der Fettverdauung zu tun und wirkt auch tatsächlich ähnlich wie GABA beruhigend. Und letzten Endes ist es jetzt da so, dass, soweit ich mich erinnere, warte mal, es gab ein Tiermodell, was nur ein Tiermodell war, aber das hat zumindest die Lebensspanne von Säugetieren deutlich verbessert, bis zu 80%. Und das Ganze mit Blick auf verschiedenen Biomarker, Muskel, Knochen, Immunfunktion nochmal unterschenkt. Das ist jetzt nur ein Tiermodell, aber theoretisch gesehen ist es fix so, dass man irgendwie so bis zu 3 Gramm Taurin ohne Probleme supplementieren könnte, wenn man wollte.
Gut, tust du das? Nimmst du Taurin zu dir?
Ich habe tatsächlich gestern wieder Supplements gemacht und ich habe jetzt im aktuellen Stack habe ich tatsächlich Taurin von Mitocare, glaube ich, einsortiert. Ja, war so eine Glasdose, das muss Mitocare Essentials gewesen sein, ja.
Gut. Super. Ich glaube, wir sind durch.
Ja, ich weiß nicht, ob es 30 waren, aber es ist auch ein wirklich ein sackenkompliziertes Thema.
aber auch ein Zacken wichtiges Thema. Also die Kurzversion für allem ist, nehmt Protein.
Gut. Herzlichen Dank. Und weil du jetzt fragst, was wir denn am Freitag machen, wir machen eigentlich am Donnerstag was. Wir sind am Donnerstag bei Biogena in Salzburg bei einer Live-Podcast-Aufnahme und vielleicht sehen wir ja die eine oder den anderen Hörerin bzw. Hörer auch dort. Der Link zur kostenlosen Anmeldung zur Veranstaltung ist in den Shownotes.
Wir freuen uns drauf. Baba.
Wiederschauen.
Ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.